Möchte ich allen Müttern unter uns alles Gute zum Muttertag wünschen und Gottes Segen. Der Predigttext geht heute nicht auf eine Mutter in der Bibel ein, vielleicht das nächste Jahr. Aber ihr sollt gewiss sein, wir wünschen euch nur das Allerbeste und natürlich Gottes Segen. Die Gnade unseres Herrn Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute kommen wir zu einem Wort von Jesus, welches nicht nur vielen Christen, sondern auch vielen Nichtchristen sehr bekannt ist. Und in jüngster Vergangenheit haben wir es auch immer wieder oft gehört, wo es zum Beispiel um verschiedene Dinge ging bei der Ex-Bischöfin Käßmann. Welches Wort werde ich wohl meinen, ohne dass ihr auf euren Gottesdienstzettel schaut? Welches Wort haben alle, die da kritisch sich geäußert haben, sofort aus Gesellschaft und von der Kirche hören dürfen? Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Nun, die Frage ist doch, wie gehen wir mit diesem Vorwurf um? Oder eine viel interessantere Frage noch, wie gehen wir mit den Worten von Jesus um? Denn Jesus war es ja, der diese Worte zuerst gesagt hat. Und wenn wir uns diese Worte betrachten und was das bedeutet, dann steckt dahinter natürlich noch eine konkrete Frage. Wie sollen wir überhaupt mit unseren Mitmenschen umgehen, die sündigen, die schlechte Dinge tun, die sich gegen Gott versündigen, die sich gegen uns versündigen? Wie gehen wir mit diesen um? Wie behandeln wir die? Wir sind ja in unserer Predigtreihe im Lukas-Evangelium in der Berg- oder in der Feldpredigt, im zweiten Teil dieser Predigt. Im ersten Teil waren die Seligpreisung und Wehrufe. Es ging um unser Verhältnis zu Gott. Und im zweiten Teil geht es jetzt um unsere Verhältnis, um unsere Einstellung zu unserem Nächsten. Und ich denke, das ist letztes Mal deutlich geworden. Jesus meint wirklich alle Menschen um uns herum, aber um es deutlich zu machen, dass er nicht bloß unsere Familie und unsere Freunde, sondern auch die wir nicht kennen, auch die sogar uns feindlich gesinnt sind, meint, nimmt Jesus dieses Extrembeispiel und redet von unserem Feind. Wie sollen wir unserem Feind begegnen? Der uns etwas Böses will. Und Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Jesus sagt, dass wir so handeln sollen wie Gott, ja, wie Jesus Christus selbst. Gott hat sich für uns aufgeopfert. Er hat seinen Sohn für uns geopfert. Gott hat seinen Sohn für uns Menschen geopfert, die wir ihnen doch feind sind, die wir ja eigentlich gegen Gott gerichtet sind. Und Gott, der die uns Menschen für unsere Sünden, für unsere Schuld ja eigentlich hart richten müsste, er hat sich über uns erbarmt. Und darum ist dann der zentrale Vers in diesem Teil der Predigt von Jesus, Vers 36. Der steht, das ist der erste Vers unseres heutigen Predigttextes und es war der letzte Vers von unserem letzten Predigttext, weil er eben so zentral ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit soll unser Verhältnis zum Nächsten, ja selbst zu unseren Feinden prägen. Und das ist auch das Thema meiner Predigt heute. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nun, wir können ja viel über Barmherzigkeit reden. Die Frage ist, wie sieht das jetzt konkret aus? Nochmal, wie sollen wir jetzt konkret mit der Sünde, mit Unrecht bei anderen umgehen? Sei es Frau Käßmann, sei es vielleicht mein Freund, sei es mein Bruder, meine Schwester, meine Eltern, vielleicht meine Glaubensgeschwister, meine Gemeindemitglieder, sei es Leute, die nicht zur Gemeinde gehören, die ungläubig sind. Und Jesus spricht genau das an. Er macht es, ich habe es in drei Punkte gefasst, er macht es an mehreren Punkten deutlich, in den folgenden Abschnitt, und den möchte ich jetzt vorlesen, Lukas 6, von 36 bis 42. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über den Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und du ziehst selbst nicht den Balken und siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Mein erster Punkt lautet, und er wird deutlich in Vers 37, den macht Jesus da deutlich, denen vergeben wurde, die sollen vergeben. Ich lese nochmal Vers 37. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Und dann auch Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben. Jesus macht deutlich, auch Christen werden nach ihren Taten belohnt von Gott. Wir sollen durch unser Handeln und Reden Schätze im Himmel sammeln, sagt Jesus an anderer Stelle. Und im Lukas Kapitel 14, da macht er es noch auf eine andere Weise deutlich. Er ist dort eingeladen bei einem hohen Herrn, ich glaube bei einem Schriftgelehrten zum Essen. Und als Dank dafür lehrt er den hohen Herrn eine Lektion und er sagt ihm, wenn du ein Festmahl gibst, wenn du Leute einlädst, dann lad die ein, die dich nicht wieder zurück einladen können. Lad die ein, die dir das nicht vergelten können, das Gute, was du ihnen getan hast. Und so schlussfolgert er dann, so wirst du glückselig sein, denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Wir sollen lieben, wir sollen Gutes tun, wir sollen vergeben, wie unser Vater im Himmel. Das ist klar. Aber wie meint Jesus das jetzt mit dem Richten? Richten und verdammen, das sind ganz ähnliche Wörter, ja? Richtet nicht, dass ihr nicht gerichtet werdet, verdammt nicht, dass ihr nicht verdammt werdet. Und man könnte sagen, man kann es auch übersetzen als beurteilen oder beschließen oder auch verurteilen. Nun, wenn wir jetzt überlegen, ist das denn nicht eigentlich wichtig, dass wir richten? Ist das nicht notwendig? Sollen wir nicht verschiedene Sachen beurteilen? Müssen wir nicht manche Sachen beschließen, auch unterscheiden, manche Sachen auch zurückweisen? Das Neue Testament lehrt deutlich, dass es durchaus solche Fälle gibt, wo wir richten sollen, wo wir uns eine Meinung bilden müssen, wo wir auch manche Menschen ermahnen müssen. Und ich möchte mal nur zwei wichtige Gebiete anführen. Ein Bereich ist natürlich die Gemeinde. Ja, das Wort Gemeindezucht, das klingt in unseren Ohren immer ganz schrecklich, aber das ist eigentlich eine gute Sache. Wir sollen uns in der Gemeinde gegenseitig ermahnen. Paulus macht das deutlich, da geht es um dieses Thema in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 12. Da schreibt er, denn was gehen mich die draußen an, damit meint er also die, die nicht in der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte. Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind, in der Gemeinde? Gott wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte? Also, wir sollen nicht in der Welt richten. Aber in der Gemeinde ist es ganz wichtig, dass wir dort richten, dass wir beurteilen, dass wir ermahnen. Er schreibt im Thessalonicher Brief 5, Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwandt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Und ich denke, es ist deutlich geworden, es geht nicht darum, hier in diesen Fällen jemanden zu verdammen, sondern um jemanden zu helfen. Wir sollen auf Fehler, auf Sünden hinweisen, aber in Liebe, um uns gegenseitig auf den rechten Weg zu geleiten, um uns zum richtigen Verhalten anzuhalten. Wir haben einander diese Aufgabe. Ein zweites Gebiet, wo richten, wo beurteilen, wo ermahnen wirklich sehr wichtig ist, das ist Freundschaft. Ich denke, das geht jeden an. Wir hatten einmal das Thema in der Bibelstunde. Es gibt in der Bibel ja viele, viele Verse zum Thema Freundschaft. Vor allen Dingen beschäftigt sich das Buch Sprüche damit. Und Salomo hat dann ein Kapitel, wo er besonders auf das Thema eingeht und zentral in diesem Kapitel, wo er wirklich sagt, Das ist der Kern von einer guten Freundschaft. Darum geht's. Da schreibt er im Kapitel 27, Vers 5, besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Nun, wenn wir das uns mal verinnerlichen, das passt irgendwie ja nicht zusammen. Schläge und Freund und Küsse und Hasser. Wir würden eher sagen, Küsse und Freund und Schläge und Hasser. Aber Salomo will deutlich machen, in einer guten Freundschaft kommt es darauf an, dass wir uns gegenseitig auch unsere Fehler sagen. Dass wir unseren Freund eben nicht ins Unheil rennen lassen, sondern dass wir uns, sei es, dass wir auch eine unangenehme Erwiderung bekommen, wirklich um ihn bemühen und ihm helfen wollen. Nun, worum geht es Jesus? Er sagt, richtet nicht. Worum geht es ihm hier an dieser Stelle im Lukas-Evangelium? Es geht ihm nicht um eine Ablehnung einer angemessenen moralischen Bewertung. Ja, wir sollen bewerten, wir sollen beurteilen, wir müssen auch Sachen ablehnen. Und wenn es sein muss, ermahnen. Jesus selbst hat das gemacht. Er hat die Pharisäer und Schriftgelehrten sehr hart gerichtet. Und auch Paulus schreibt immer wieder über Irrlehrer, über verschiedene Sachen, die nicht sein sollen, in seinen Briefen ganz klar und deutlich, dass das nicht geht. Er weist es zurück. Aber Jesus lehnt hier in diesen Versen mit diesem richtet nicht eine verdammende, eine zensierende Haltung gegen andere ab. Eine Haltung, mit der wir anderen ihrer Schuld niederdrücken wollen und sie eben nicht aufrichten und zu Gott weisen. Jesus richtet sich gegen unsere Arroganz, sicherlich auch gegen unseren religiösen Dünkel und unseren religiösen Übereifer. Ja, gegen unser Denken, wir sind etwas Besseres. Ja, wir leben nach den Maßstäben der Bibel. Und darum denken wir, können wir jetzt herabschauen auf diese moralisch verfallene Welt. Ja, zum Beispiel auf Frau Käsmann, wie kann die nur? Auf viele Menschen, die eben Gott verwerfen, die nicht an Gott glauben. Ja, man kennt ja das, wir sagen uns, wie können die das nur? Das ist doch wieder mal typisch. Warum wollen die das nicht einsehen? Ja, das biblische Wort ist doch so eindeutig. Wir sehen verschiedene Ehen und sagen, das musste soweit kommen. Wir sehen Kinder und sagen, wenn das meine Kinder wären, so wird es nicht laufen. Wir sind sehr schnell mit einem Urteil. Und eben auch mit einer Verurteilung. Ja, wir sagen uns, diese Leute, die werden es nie einsehen. Das ist einfach hoffnungslos. Und im Prinzip beurteilen wir damit, dass diese Menschen sich außerhalb von Gottes Wirkungsbereich befinden. Und genau das war zum Beispiel das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das haben wir an diesem Gleichnis gehört, was Jesus über den Pharisäer und den Zöllner sagte, was Klaus uns vorgelesen hat. Ja, wie der Pharisäer sich selber in alle Höhen gelobt hat und so dankbar war, dass er eben nicht so war wie der Zöllner. Und Jesus sagte, wer ist denn dann wirklich gerechtfertigt nach Hause gegangen? Es war eben nicht der Pharisäer, der sich selbst für etwas Besseres hielt. Ich denke, Jesus richtet sich auch gegen unser Denken, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gegessen. Er richtet sich gegen unsere Arroganz, sicherlich auch gegenüber vielen anderen Christen, andere Gemeinden, andere Denominationen. Ja, dieses Denken, oh, wir haben hier in der Gemeinde und ich in meinem Leben, ich habe so ziemlich die perfekte Theologie. Ja, ich habe das Bekenntnis schlechthin. Und so wie ich die Bibel auslege und wie wir das hier machen, das ist auf alle Fälle das Richtige. Ja, mögen andere Christen auf der Welt auch ein bisschen Wahrheit haben, aber bei uns findet sich natürlich die ganze Wahrheit. Und wenn wir in die Christenheit sehen, dann braucht man nur Stichworte sagen wie Taufe oder Abendmahl, ja, wo sich drum gestritten wird und wo jeder natürlich sagt, ich habe es wirklich ganz erkannt. Und der andere wird verurteilt. Es kommt zu Streit, zu Spaltungen. Paulus geht am Ende des Römerbriefs auf so einen Fall ein. Und er macht dann einen Unterschied deutlich. Einen Unterschied zwischen Urteilen und Verurteilen. Und man könnte auch sagen, beurteilen und verurteilen. Das Problem in der Gemeinde damals war, dass manche Christen verschiedene besondere Tage, Feiertage einhielten. Und andere Christen sahen jeden Tag als gleich an. Und auch Probleme mit dem Essen. Manche Christen sagen, du darfst das und das darfst du nicht essen. Ja, Götzenopferfleisch. Und manche andere sagen, nein, wir sind frei in Christus, wir können alles essen. Und Paulus schreibt ihnen dann, Römer Kapitel 14, Vers 2. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Und dann ein paar Verse später sagt er, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Auch Paulus sagt, wir sollen nicht verurteilen. Gott ist der Richter, Gott wird das Urteil sprechen, nicht wir. Aber dennoch schließt Paulus nicht aus, dass wir uns gegenseitig ermahnen sollen, dass wir uns auf den richtigen Weg helfen sollen, dass wir beurteilen, dass wir schon in einer gewissen Weise richten müssen. Er sagt, wir müssen dem Nächsten zum Guten leben, zum Gefallen leben, aber ein paar Verse später sagt er dann, ich selbst habe aber meine Brüder die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Also es gibt einen Unterschied zwischen richten und richten, zwischen beurteilen und verurteilen. Einerseits sollen wir an der biblischen Wahrheit festhalten. Wir sollen sie bekennen. Und wenn es sein muss, auch verteidigen. Und es ist auch wichtig, dass wir über Fragen, das ist beim Abendmahl und der Taufe und verschiedenen wichtigen Sachen klar stehen. Aber wir müssen uns dafür hüten, uns als Richter über andere Christen und Gemeinden aufzuschwingen, sie zu verurteilen, uns als bessere Christen zu sehen als andere. Und darum lehrt Jesus seine Jünger und natürlich auch uns, wir sollen uns mit Verurteilung zurückhalten. Dafür aber schnell sein mit Vergebung. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Man könnte es vielleicht so formulieren, Jesus sagt, urteilt, aber dann vergebt. Und nicht urteilt und dann verurteilt. Und dass es hier einen Unterschied gibt, dass wir eben dann nicht alles über einen Kamm scheren können, dass wir eben nicht immer gleich sagen können, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Das wird gerade im Vergeben deutlich. Wenn wir vergeben, müssen wir vorher richten, müssen wir vorher urteilen. Und ich möchte euch das klar machen, indem ich euch klar mache, was heißt denn eigentlich vergeben? Vergeben heißt, oder sagen wir mal, was heißt es eigentlich nicht? Vergeben heißt nicht, dass man Sünde akzeptiert, Unrecht einfach hinnimmt, dass man sagt, ja, ist schon in Ordnung, sondern es ist eigentlich das Gegenteil. Wenn man vergibt, dann macht man ja sehr deutlich, es ist etwas vorgefallen. Hier gab es einen Bruch, hier gab es ein Unrecht, das vergeben werden muss, das auf den Weg geräumt werden muss. Was du mir getan hast, das war falsch, aber ich vergebe dir. Und Vergebung macht auch Sünde nicht klein. Vergebung sagt nicht, es ist schon nicht so schlimm, wir sind ja alle Menschen, was soll's? Sondern Vergebung macht wiederum deutlich, wie schlimm Sünde ist. Ja, Sünde ist so schlimm, dass Gott seinen eigenen Sohn auf diese Welt senden musste, der für unsere Sünde gestorben ist, um uns vergeben zu können. Jesus sagt, wir sollen vergeben. Aber wir können zurückfragen, gut, was ist, wenn der andere, der an mir Unrecht getan hat, noch nicht mal in Erwägung gezogen hat, dass er an mir Unrecht getan hat, ja, geschweige denn, dass er auf die Idee gekommen ist, bei mir um Vergebung zu bitten. Ja, was ist denn dann? Und es stimmt, zur Versöhnung gehören zwei Seiten. Eine Seite, die um Vergebung bittet, und eine Seite, die vergibt. Aber was ist jetzt, wenn die eine Seite nicht um Vergebung bittet? Dann können wir und dann sollen wir trotzdem vergeben. Wir vergeben und wir geben die Sache zu Gott, weil er ist der Richter. Er wird richten, wir sollen vergeben. Denen vergeben wurde, die sollen vergeben. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und jeder von uns kann sich fragen, gibt es da jemand in meinem Leben, dem ich vergeben muss, dem ich immer noch was vorhalte, den ich darum auch verurteile? Die Frage ist einfach, wem musst du vergeben? Ein zweiter Punkt über unsere barmherzige Einstellung zum Nächsten, den macht Jesus dann im nächsten Vers deutlich, Vers 38. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch wieder messen. Ich nenne diesen Punkt, den Jesus hier macht, die beschenkt wurden, sollen schenken. Ja, erstens, die, denen vergeben wurde, die sollen vergeben. Die beschenkt wurden, zweitens, sollen schenken. Wir sollen also nicht nur vergeben, sondern wir sollen auch geben. Und wisst ihr, es ist ja Gott, der der Geber aller guten Gaben ist. Alles, was wir haben, und wenn wir noch so hart dafür gearbeitet haben, wenn wir noch so viel Geld dafür bezahlt haben, letztendlich haben wir es durch die Gnade Gottes. Und wie sieht nun demzufolge unsere Beziehung zu unseren Gütern, zu unserem materiellen Reichtum aus? Das Neue Testament macht deutlich, es sieht uns nicht als Besitzer, sondern vielmehr als Verwalter. Und weil wir eben Verwalter sind, sollte unsere Frage eben nicht sein, ja, ich habe so und so viel Geld, wie viel Geld von meinem Geld gebe ich jetzt für Gott? Sondern eigentlich sollte unsere Frage sein, ja, wie viel von meinem Geld, in Klammern, das mir Gott ja gegeben hat, behalte ich für mich selbst? Bei dem Text über die Seligpreisung, da ist ja schon deutlich geworden, dass es unter Christen immer so zwei Extreme auch gibt und gab. Ja. Das eine, das sind die, die denken, ja, wer besonders reich ist, der ist von Gott besonders geliebt, weil Gott ihn so reich gesegnet hat. Und die anderen, die sagen, ja, ich mache wenig, ich will wenig, ich schaffe nichts, ich will versuchen, arm zu sein, denn je ärmer ich bin, desto frommer bin ich. Und es ist ja schon deutlich geworden, Jesus hat gesagt, beide Ansichten sind falsch. Es kommt eben nicht auf deinen materiellen Reichtum an, welche Stellung du vor Gott hast. Es geht vielmehr um deine Einstellung zu Gott, um deine Einstellung zu Christus. Aber dennoch ist ja die Frage, wie soll jetzt unsere Einstellung zum Geld sein? Zu Gütern, zu unserem materiellen Reichtum. Und da macht die Bibel deutlich, wir sollen arbeiten, wir sollen schaffen, wir sollen Sachen aufbauen. Wir können auch sparen, wir sollen auch für unsere Kinder und Kindeskinder sorgen. Aber Jesus macht ja deutlich, unsere Einstellung zum Reichtum soll vor allen Dingen geprägt sein durch Großzügigkeit. Christen sollen nicht geizig sein, Christen sollen nicht unbedingt um jeden Preis arm sein, Christen sollen großzügig sein, gerne geben. Wir sind Verwalter. Nun, und das heißt, Gott gibt nicht nur uns, sondern Gott gibt durch uns. Und wenn ich jetzt hier so über das Geld spreche und über Reichtum und wie wir Christen ja auch immer geben, weitergeben sollen, dann ist natürlich der Vorwurf liegt in der Luft, der der Kirche oft gemacht wird, den ich auch neulich wieder in einem Buch von Richard Dawkins gelesen habe, der als Atheist gegen Gott und gegen die Christen schreibt. Dieser Vorwurf, dass Kirchen, dass Gemeinden eigentlich große Geldmaschinerien sind, ja? Kirchen, die ziehen den armen und dummen Leuten, auch Christen genannt, das Geld aus der Tasche, verkaufen ihnen, dass es für irgendwas Gutes eingesetzt wird, bauen sich aber dann riesige Paläste, finanzieren ihre tollen Fernsehshows und werden selber fett und reich. So ähnlich in dem Buch von Richard Dawkins zum Beispiel. Nun, wenn es wirklich so ist, dann muss das tatsächlich kritisiert werden. Aber warum muss das kritisiert werden? Nicht, weil es vielleicht in unser Denken nicht so reinpasst, vielleicht auch, aber vor allen Dingen, weil es gegen Gottes Gebot ist, weil Gott genau das Gegenteil von uns fordert. Wir sollen als Gemeinde, als Christen eben nicht Reichtum anhäufen, sondern wir sollen ihn weitergeben. Und das, was wir geben können, sei es viel, sei es wenig, das sollen wir eben Menschen geben, die es wirklich brauchen. Gott gibt uns Güter, damit wir sie verantwortungsvoll weitergeben. Und zwar dorthin, wo sie gebraucht werden. Und die erste Gemeinde oder die ersten Gemeinden damals, die sind uns darin ein Vorbild. Ja, da gab es eine Hungersnot in Jerusalem. Was haben die anderen Gemeinden gemacht? Die haben gesammelt und haben Geld nach Jerusalem geschafft. Da ist Paulus als Missionar von Gemeinde zu Gemeinde gezogen, Gebiete, wo es keine Gemeinden gab. Und es gab vor allen Dingen eine Gemeinde und verschiedene Christen, die haben ihn darin unterstützt, in diesem wichtigen Dienst. Nun, wenn auch wir das Geld gut verwalten, wenn wir es einsetzen im Sinne Gottes, wenn wir gute Verwalter sind, dann ist es klar, dann kann uns Gott mehr anvertrauen. Ja, wenn sich jemand als vertrauensvoll, als zuverlässig erwiesen hat, dann kann man dieser Person einfach mehr Verantwortung übergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Aber Gott macht auch deutlich, er wird eben nicht unsere Gebete erhören, wenn wir unbarmherzig zu anderen sind. Wenn wir verurteilen, anstatt zu vergeben und wo es nötig ist, zu geben. Nun, letztlich liegt es natürlich in Gottes Hand, ob er dich schon in diesem Leben reich segnet, dir viele Güter anvertraut, oder ob er dich dann erst voll und ganz in der Ewigkeit belohnen wird. Aber Christus macht uns sehr deutlich, dass Gott der Geber guter Gaben ist. Er ist ein Geber. Er gibt uns das täglich Brot. Er gibt uns die Familie, die Gemeinde. Er gibt uns sein Wort. Ja, er gibt uns viel mehr als materielle Güter. Er gibt uns seinen Sohn. Er schenkt uns ewiges Leben, wenn wir an ihn glauben. Ja, zu den Freigebigen ist Gott freigebig. So könnte man es auch sagen. Und das wird jetzt in Jesu Worten deutlich. Er sagt, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen. Diese Wörter, die hat man damals, oder so ähnlich hat man es damals getan, wenn man einen Sack Korn befüllt hat, um den Käufer dann wirklich zu vergewissern, das ist jetzt wirklich voll, das ist wirklich das Maß, was du gekauft hast. Da wurde gerüttelt, geschüttelt und gedrückt. Aber da wir heutzutage, es sei denn, wir sind gerade im Urlaub bei irgendeinem Müller und machen das da ausgiebig, da wir nicht mehr so viel mit Kornsäcken zu tun haben, möchte ich das mal an einem Negativbeispiel deutlich machen. Ich war neulich einkaufen, so geht es euch vielleicht aus, ich wollte wieder Chips kaufen für die Jugend für uns zu Hause. Flips mögen sie nicht so sehr, ich musste Chips kaufen. Dann sind die Chipstüten, die sind riesig groß, die sind prall. Und man denkt sich, ja, dann nehme ich mal eine. Man greift schon zu, ist schon irgendwie ein komisches Griffgefühl, es ist sehr leicht. Und wenn ich dann erst die Chipstüte, diese riesigen prallen Tüten aufmache, merke ich, da ist ja kaum was drin. Ich muss also bis zum Boden runtergucken und unten finden sich dann irgendwo die Chips. Ja, das ist, was Jesus nicht meint. Jesus meint, das Ding zu schütteln, noch mehr reinkippen, noch mehr rütteln, schütteln, drücken, bis es wirklich ganz voll ist. Nun, was für eine Verheißung? Und die Frage, die sich jeder von uns wirklich stellen kann und muss, wie viel gibst du weiter? Wie viel gibst du für die Gemeinde, für die Mission, für bedürftige Menschen, für bedürftige Familien? Wie viel gibst du weiter? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Voll und gerüttelt und gedrückt möchte er es uns geben. In den nächsten Versen macht Jesus dann einen dritten Punkt deutlich. Wie wir die Barmherzigkeit zu unserem Nächsten zeigen sollen. Erstens war, Vergebene sollen vergeben. Zweitens, Beschenkte sollen schenken. Und drittens, die Seelen sollen führen. Ich lese nochmal ab Vers 39. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über den Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in dein Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und du siehst selbst den Balken in deinem Auge nicht, du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Was Jesus hier sagt, ist Folgendes. Wir sind alle Heuchler und Blinde. Blinde natürlich nicht auf leibliche Blindheit, sondern auf geistliche Blindheit gemeint. Und sicherlich wird sich in manchen von uns ein Widerstand regen. Wir sagen, nein, das stimmt nicht. Ich sage die Wahrheit. Ich habe den Durchblick, jedenfalls in meinem Leben. Und Jesus sagt, genau das ist das Problem. Es ist eure Selbstgerechtigkeit. Ja, aber sagen wir, klar, wer ist schon perfekt? Wer ist schon hundertprozentig in Ordnung? Aber so im Großen und Ganzen, da ist doch bei mir alles im grünen Bereich. Und Jesus sagt, nein, das ist gerade das Problem mit geistlicher Blindheit. Sie ist blind über ihre eigene Blindheit. Das ist gerade das Problem mit Heuchelei. Sie heuchelt über ihre eigene Heuchelei. Nun, was ist eigentlich ein Heuchler? Jesus definiert das so. Du hast in deinem Leben ein richtig großes Problem, ein richtiger Hammer, aber du kritisierst und bemängelst und verurteilst ein viel, viel, viel kleineres Problem im Leben von jemand anderen. Das ist Heuchelei. Jesus sagt nicht, dass wir über alle Probleme und Sünden bei anderen übergehen, dass wir sie übergehen sollen. Das ist ja in Punkt 1 schon deutlich geworden. Aber Jesus sagt, kümmere dich zuerst um deine Probleme. Das hat Vorrang. Nun, ich denke, es ist trotzdem so, es ist viel, viel, viel leichter, Sünde bei einem anderen Menschen zu sehen, als die eigene Sünde zu erkennen. Viel schneller bekommen wir die Macken und Probleme der anderen Menschen, die uns umgeben, mit, als unsere eigenen. Und das ist eben Heuchelei. Ich durfte das mal so erfahren, ganz besonders, als ich mit meinem Freund Fabe durch Afrika gereist bin. Wir waren wirklich ein Herz und eine Seele, aber irgendwann kam es dann doch zu Reibung, nämlich als wir nicht mehr so sehr von außen unter Druck waren, als es uns besser ging, da fielen mir langsam so die Macken und Probleme im Leben vom Fabe auf. Und ich habe nicht mit ihm drüber geredet, aber ich habe mich daran geärgert. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist doch so offensichtlich. Ja? Das muss dem doch auffallen. Das kann er doch nicht so machen. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Und jetzt habe ich hier seit 3 Tagen, wasch nur ich ab. Das kann doch nicht sein. Es ist nur ein Topf und ein Becher, aber ich meine. Und obwohl wir so gut zusammen waren, kam es da zu Reibung. Und es wurde eigentlich sehr unharmonisch, die Reise. Und Gott sei Dank durfte ich dann, ich habe viel gebetet, ich habe viel weiter Bibel gelesen und Gott hat mir dann klar gemacht, weißt du was, der Fabe hat sicherlich Macken. An dem kann man sich auch stören. Aber du hast wahrscheinlich noch viel schlimmere Macken, die der Fabe die ganze Zeit aushält. Ja? Und ich denke, so ähnlich ist es in der Ehe, in der Freundschaft. Und erst recht bei Menschen, die wir nicht mögen, die uns feindlich gesinnt sind. Ja, wie schnell finden wir da Sachen im Leben, wo wir sagen, das muss eigentlich geändert werden. So geht's nicht. Und da sehen wir, jeder von uns ist in einem gewissen Maße davon betroffen. Jeder von uns ist in einem gewissen Maße blind und in einem gewissen Bereich ein Heuchler. Und oft scheint es auch so, je frommer wir sind, desto mehr stehen wir in der Gefahr der Heuchelei. Desto mehr oder desto schneller sind wir, andere zu verurteilen, anderen sagen zu wollen, was sie tun sollen, was sie tun müssen. Eben den Span aus dem Auge des anderen zu entfernen. Und ihr seht schon, wie übertrieben das Jesus darstellt. Ja, Span und Balken. Wir wollen ja morgen mit den Fahrrädern, Fabian und ich, Richtung Gießen aufbrechen. Stellt euch vor, wir würden fahren und Fabian irgendwann hätte ein kleines Staubkorn im Auge und das kratzt ihn ein bisschen. Und wir halten an und er bittet mich, dass ich ihm noch das Staubkorn raushole. Und ich sage, ja, mache ich. Das Problem ist nur, dass ich in rechts eine fette Fliege und links eine dicke Mücke ins Auge gerade bekommen habe. Ja? Wie soll ich ihm da irgendwie helfen? So versucht Jesus das deutlich zu machen. Und wir können das natürlich sehen, wie soll jemand, der unheimlich viele Probleme in seiner eigenen Familie hat, wie soll der einer anderen Familie beraten? Wie kann jemand, der süchtig ist, von irgendeiner Sache gefangen ist, jemand anders aus dieser Gefangenschaft helfen? Wie kann jemand mit Finanzen helfen, mit Geld, der selber unheimlich viel Schulden hat? Das funktioniert nicht. Das sind blinde Blindenführer. Und beide werden in die Grube fallen. Und was sagt denn Jesus jetzt zu diesem Problem? Er warnt uns. Vers 40. Er sagt, der Jünger steht nicht über den Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Und diese Aussage, die hat zwei Seiten. Jesus warnt uns einerseits, wem suchst du dir als Meister, als Lehrer, als Vorbild? Und andererseits sagt er natürlich und warnt uns, über wen schwingst du dich als Meister, als Lehrer auf? Also das Erste ist, Jesus sagt, wir müssen sehr bedacht darauf sein, wen wir uns zum Lehrer nehmen, wen wir uns als Vorbild aussuchen, ja, welche Gemeinde wir besuchen, welche Bücher ich lese, was ich mir im Fernsehen angucke, was ich im Radio höre, was ich mir im Internet angucke, welche Freunde ich mir suche, welche Menschen ich in meinem Leben hole, die mich ja letztendlich beraten sollen, die mir helfen sollen. Und er sagt, als Schüler wirst du wie dein Meister. Wenn du dir blinde Meister holst, dann wirst du blind. Wenn du dir Heuchler holst, dann wirst du ein Heuchler. Nun, wir sind in gewissen Gebieten blind und Heuchler und darum brauchen wir Hilfe. Wir brauchen Lehrer. Aber wir brauchen eben Lehrer, die ihre eigene Blindheit erkannt haben. Und die jetzt auch mutig genug sind, uns die Wahrheit zu sagen. Die wirklich mutig sind, uns zu ermahnen. Die eben keine Heuchler sind, sondern Menschen, die uns helfen. Keine Menschen, die uns einfach nur verurteilen, sondern die uns beurteilen und uns dann weiterhelfen wollen. Also das ist die eine Seite, die Warnung. Wen suchst du dir als Lehrer, als Meister, als Vorbild? Aber die andere Seite ist natürlich auch da. Jeder von uns ist ja in einem gewissen Sinne irgendwo ein Leiter, ein Lehrer, ein Vorbild. Jeder hat Menschen um sich, die auf ihn gucken. Wir sind alle ein Zeugnis. Ja, auch Jonas, ziemlich jung, ist natürlich ein Vorbild für noch Jüngere in unserer Gemeinde. Und Jesus sagt dann, wie kannst du es nur wagen, über jemanden zu urteilen, wenn du selbst verurteilt werden müsstest? Du schwingst dich als Richter, als Lehrer, als Vorbild auf, du willst etwas Besseres sein oder du bist es automatisch, ein Vorbild. Aber du dürftest es gar nicht sein, weil du selber Probleme im Leben hast. Ja, es ist doch so, wenn du ein Lehrer, ein Vorbild bist, der Schüler wird nur so gut wie sein Meister. Wie sollen die Menschen um dich herum besser werden als du? Wie willst du über die urteilen, dass sie den Span im Auge haben, wenn du den Balken im eigenen Auge hast? Und darum sagt Jesus, fang bei dir an. Es ist wichtig, anderen Menschen zu helfen. Wir haben das gesehen, es ist wichtig, auch Späne zu entfernen. Die sind auch nervig, die richten auch Schaden an, die behindern auch am Sehen und am richtig Laufen. Aber Jesus sagt, du wirst nie wirklich fähig sein, jemanden aufrichtig und in Liebe helfen zu können mit einem Balken im eigenen Auge. Jesus würde heute vielleicht sagen, um das deutlich zu machen, mit einem Brett vor dem Kopf. Pastor Jaffin, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist ein Jude, der kam aus Amerika als Pastor hier nach Deutschland und als er noch nicht so richtig Deutsch konnte, war noch ein bisschen unsicher, dann predigte er über die Stelle und sagte, ja, den eigenen Balkon im Auge. Ja? Aber da wird die Übertreibung natürlich deutlich. Genauso ist es. So sieht es mit unserer eigenen Sünde aus. Aber wer seine Probleme überwunden hat, der ist dann wirklich fähig zu helfen. Wer Durchblick hat, wer sehen kann, der kann auch andere führen. Sehende Menschen sollen führen. Und ihr kennt das ja vielleicht, in dem, was man selber durchgestanden hat, wo man selber gefallen ist, aber wo einem Gott geholfen hat. Wie gut kann man da gerade anderen Menschen helfen? Ja, wie kann man da auch die Probleme wirklich erkennen? Wie kann man da mitfühlen? Und eben nicht in einer verdammenden und richtenden Art und Weise, sondern in einer überführenden, überzeugenden, in einer liebenden Art und Weise. Natürlich ist hier auch die Frage im Raum gut, kann ich dann erst anderen Menschen helfen, kann ich erst Unrecht und Sünde ansprechen, wenn ich hundertprozentig perfekt bin? Und das meint Jesus nicht. Nein, wir sollen helfen, wir sollen ermahnen. Jesus spricht ja eben nicht vom Span, sondern Jesus spricht vom Balken. Welcher Balken ist in deinem Auge? Hast du eine Sünde, hast du eine sündige Angewohnheit? Und Jesus sagt dann, reiß sie raus. komme hier zum Schluss. Menschen, denen vergeben wurde, die sollen vergeben. Beschenkte sollen schenken. Sehende sollen führen. Diese Worte von Jesus, die sind sehr herausfordernd. Und sicherlich für jeden von uns wenigstens in einem Bereich im Leben. Aber ich bitte euch deshalb umso mehr, dass ihr diese Worte nicht als Anklage empfindet, nicht als Verurteilung versteht, ja als einen Maßstab, den sowieso keiner erfüllen kann. Sondern nehmt diese Worte Jesus als eine aufrichtige Ermahnung an. Jesus sagt uns diese Worte nicht, weil er uns verurteilen will, sondern Jesus sagt uns die Worte, weil er uns liebt, weil er barmherzig ist, weil er uns verändern will. Und deshalb sollen wir ihn als unseren Meister, als unseren Lehrer, als unser Vorbild annehmen. Wir sollen es nicht über ihn erheben, denn der Schüler steht eben nicht über den Meister, sondern wir sollen werden wie er. Seid barmherzig, so wie euer Vater, so wie Christus barmherzig ist. Und darum fragt euch wirklich von Herzen, fragt euch ehrlich, wem muss ich in meinem Leben vergeben? Wie viel Reichtum gebe ich weiter? Welcher Balken ist in meinem Auge? Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.